Jetzt kommen wir zu Die Stunde des Unternehmers. Ebenfalls aktuell im Abendspielplan. Premiere war am 30. November und das ist eine andere Generation von Autoren. Ja. Also ist halt auch ein Theaterautor. Felix Hubi hat es geschrieben, zusammen mit Hartwin Gromes. Der hat ja auch schon für den Bienzle, für den Tatort und so geschrieben gehabt. Und das ist Die Stunde des Unternehmers. Hört sich auch nach eher Süddeutsch an als nach Norddeutsch oder ist es dann ja im Stück?
Ja, Hubi ist ja sowieso ein Autor, der hier aus der Gegend kommt. Der ist in Dettenhausen geboren. Er wird in 14 Tagen 80 und nicht nur deshalb, um wirklich diesem großen schwäbischen ein Heimatdichter hört sich nach Hermann Löns an, aber dem schwäbischen Dichter und Autor Felix Hubi, um ihm ein bisschen zu würdigen, haben wir dieses Stück ausgewählt. Und weil es auch wirklich eine schwäbische Thematik hat, die uns sehr interessiert hat. Hubi hat nämlich diesen Walter Weicker, wie er seinen Unternehmer nennt, angelehnt an Adolf Merkle. Adolf Merkle, weiß man, ist so ein, Karrieremännchen der Nachkriegszeit geworden, aus einer kleinen Drogerie im Schwäbischen in der Nähe von Ulm, hat er den Weltkonzern Ratiopharm gemacht und hat dann weiter unglaublich seine Unternehmungen gesplittet. Er hat Heidelberg Zement gekauft, er hat einen Skilift gekauft und so weiter und so fort. Also Merkle hatte ein Riesenimperium mit, ich glaube, 30 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und 2008, als die Finanzkrise Deutschland auch mit erwischte und Europa, da ist sein Finanzimperium ein bisschen zusammengebrochen. Und er als schwäbischer Sturkopf, also Merkle, hat sich geweigert, sein Imperium zu zerschlagen und bekam deshalb keine Zuwendung mehr von den Banken und war nicht mehr liquide. Und aus lauter Stolz hat er sich dann vor die Bahn geworfen, ist von einem Regionalexpress erfasst worden und gestorben. Und an diese Lebensgeschichte hat sich Felix Hubi angehängt. Wie gesagt, sein Unternehmer heißt Walter Weicker, aber viele, viele einzelne Handlungsblöcke sind original Merkle. Der Abschiedsbrief am Ende ist tatsächlich der, den die Bild-Zeitung nach Merkles Tod auch abgedruckt hat. Also es ist kein verschwiegenes Dokument. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte und von Felix Hubi und Hartwin Gromes sehr klug gebaut, denn das Stück spielt immer an Silvester. Umgebracht hat sich Merkle, glaube ich, am 8. Januar. Also Silvester war so ein Kulminationspunkt, wo es ihm wirklich unglaublich schlecht ging, weil er auch seinen Sohn, das ist im Stück auch so, der in London mit Banken verhandeln sollte, wegen eines Schneesturmes nicht erreichen konnte am Handy. Und es spielt immer an Silvester. Das heißt, wir springen von 2008, wo das Stück eben jetzt spielt, nach 1952. Wir springen nach 1990, also nach der Wende oder Wendezeit, wo er im Osten wahnsinnig viel gekauft hat, was ja damals wirklich also von der Treuhand verschachert wurde und er wahnsinnig viel aufgekauft hat. Und so springt dieses Stück immer an die Silvesterabende der jeweiligen Jahre und das wird nicht eingeblendet, welches Jahr wir gerade haben, sondern es geht immer um eine Musik. Also man hört zum Beispiel 1990 Wind of Change. So, klar, also diese Nummern. Irgendwann hört man den Ententanz, da weiß man, man rät so ein bisschen, wo sind wir denn jetzt? Ende 70er, würde ich mal sagen. Klar, Ententanz irgendwie 1978. So. Und nur durch diese Musik kommt man dann in so ein Zeitgefühl. Alle anderen Figuren gehen auch ab und ziehen sich teilweise Klamotten aus diesen Jahren an. Walter Weicker, hervorragend, grandios gespielt von Gilbert Mirov, der bei uns neu im Ensemble ist, der bleibt den ganzen Abend auf der Bühne. Der setzt sich höchstens mal eine Wollmütze auf, wenn er die Szene mit seinem Großvater spielt, als sie aus Ostpreußen Richtung Schwaben geflohen sind. Gibt es eine tolle Szene, setzt er sich eine Wollmütze auf, der Gilbert Mirov als Walter Weicker, spricht mit dem großen Rolf Kindermann als seinem Großvater und allein mit seinen kindlichen Kulleraugen reißt Gilbert einen zurück wirklich zu einem 11-12-jährigen Jungen, um gleich wieder vom Schreibtisch herunterzuspringen und diesen störrischen, teilweise unglaublich unsympathischen Patriarchen zu spielen. Aber also gerade für Gilbert Mirouf oder von Gilbert Mirouf ist das eine so tolle Leistung, das sollte man sich wirklich ansehen.
Eine Herausforderung für ihn als Schauspieler, definitiv. Aber natürlich auch für das ganze Ensemble, dann diese Zeitsprünge quasi darzustellen mit der Musik und das Ganze zu einem Ganzen dann zu fügen.
Ja, und besonders schwierig natürlich, da ist manchmal ein bisschen schwäbisch abverlangt. Also nun ist dieser Unternehmer, dieser Walter Weick, ja kein Schwabe, sondern Ostpreuße. Das heißt, es ist kein geborener Schwäbischsprecher. Gilbert Mirouf ist auch kein Schwabe, das ist eher ein Norddeutscher. Aber er hat sich wunderbar mit Hilfe der vielen Urschwaben am LTT in diesen Slang hereingearbeitet. Er benutzt einzelne schwäbische Worte, aber er sagt seinen Text quasi hochdeutsch mit so leichten Einsprengseln. Und ich finde das sehr gelungen und finde das sehr glaubhaft. Alles andere, was Hubi dann noch so schwäbisch geschrieben hat, das machen wir dann lieber auf Deutsch.
Das muss nicht rein. Wie viel ist da original? Also du hast gesagt, inklusive Abschiedsbrief. Mhm. Und wie viel ist Fiktion?
Also man muss natürlich in der Dramaturgie einer solchen Lebensgeschichte wie bei Adolf Merkler ein bisschen eingreifen. Und das haben Hubi und Gromes getan, indem sie natürlich Sachen zum Teil zugespitzt haben oder Figuren reingesetzt haben, die man nicht beweisen oder belegen kann. Es gibt einen unglaublichen Streit zwischen diesem Walter Weicker und seinem Betriebsrat. Das ist etwas, natürlich ein so Multimilliardär, der Unternehmer ist, der hat mit Betriebsräten meistens nicht viel am Hut. Er kommt aber ja noch aus so einer alten Generation, wo man wirklich also seine Leute um sich geschert hat. Also es waren seine Mitarbeiter, es war sein Betriebsrat und so weiter. Und mit laufender Karriere und mit steigendem Vermögen ist das natürlich immer mehr abgebröckelt. Auch das ist so lustig an der Herangehensweise von Hubi und Gromes, immer an Silvester dieses Stück zu spielen. Denn die Gäste, die bröckeln immer mehr weg. Nicht, weil sie versterben, sondern weil er immer einsamer wird in seiner Welt als Unternehmer. Immer verschrobenere Entscheidungen trifft, sich mit allen anlegt und keinem irgendwas nachgibt, selbst seinen Kindern nicht. Und ganz am Ende, das letzte Silvester, ist er mit seiner Frau wirklich alleine. Und selbst die verweigert ihm ihr Privatvermögen. Er pumpt sie an. Er sagt, gib mir das Geld, ich muss meine Firma retten. Und sie, die selber auch aus wohlhabendem Hause kam oder kommt, die gibt ihm das Geld nicht. Und dieser Streit zwischen Mann und Frau, das ist so entwürdigend, was der Weicker seiner Frau da an den Kopf wirft. Und es ist so bewundernswert, wie stark und standhaft diese Frau ist. Und das ist eben auch so eine spannende dramaturgische oder so ein spannender dramaturgischer Kniff, dass man anhand eines Festes, das immer fröhlich sein soll und immer einerseits Revue passieren lässt, was war im Jahr und Vorsätze fürs neue Jahr definiert.
Aber da war definitiv keiner dabei.
Da war keiner dabei,
aber das natürlich. Das
ist dann der dramaturgische Kniff, den die beiden Autoren schon vorweggenommen haben, indem sie eben diese Idee dieses Silvesters aufgenommen haben oder es so stattfinden lassen. Wir haben das im Bühnenbild ein bisschen aufgegriffen. Tom Musch hat die Ausstattung gemacht und es ist ein Lametta-Vorhang sozusagen, ein silberglänzender Raum, in dem aber seltsamerweise Schnee liegt. Und ansonsten gibt es nur eigentlich das Symbol eines großen Geschäftsmachers, einen riesigen Schreibtisch.
Jetzt ist er auf der einen Seite unsympathischer Patriarch, wie du gesagt hast, auf der anderen Seite auch bemitleidenswertes wertes Opfer. Mhm. Wie viel Kapitalismuskritik passt da vielleicht auch noch rein, wenn man sich das ganze Imperium mal anschaut?
Die ist ja drin. Man bewundert einerseits diesen Mann, wie er wirklich aus den kleinsten Verhältnissen sein Imperium gründet. Dann verabscheut man ihn ein bisschen, weil er so raffgierig wird. Weil er nur noch kauft, kauft, kauft. Also diese Skilift-Geschichte beispielsweise. Es hat ihn einfach tierisch genervt, dass der Skilift so teuer ist. Er war aber auch zu faul, einfach um den Berg herumzufahren und quasi aufzusteigen. und dann hat er den Skilift gekauft. So, der war wahrscheinlich wesentlich teurer als die 2-3 Mal in der Saison, die er ihn benutzt hat. Aber da war er so stur und so bockig, aber auch so bescheuert. Warum soll ich denn einen Skilift kaufen? Also, das ist eben Walter Weicker. Das ist wie ein bockiges kleines Kind, der sich immer wieder durchsetzt. Und diese Phasen, also der Bewunderung in der Nachkriegszeit für den Aufbau und dann dieses verabscheuungswürdige Verhalten dieses raffgierigen Patriarchen, das ist die eine Seite der Medaille in diesem Stück, die andere ist eben diese zwischenmenschliche. Also dass er mit einem Bürgermeister, den er geschmiert hat und der sich hinterher von ihm abwendet und so weiter, dass er sich mit denen zerstreitet, das nimmt man alles hin. Aber sobald es auf diese familiäre Ebene geht, mit den beiden Kindern, auf die er ohne ihr Wissen viele Teile seines Imperiums schon überschrieben hatte. Die sind Geschäftsführer von mehreren Firmen und wissen es nicht. Und wie er über ihre Köpfe hinweg entscheidet und auch mit ihrer Freiheit spielt, weil jeder Fehler, den er macht, machen sie, weil sie die Geschäftsführer sind. Und er spielt da wirklich mit deren Freiheit und mit deren Existenzen, genau.
Was ist passiert seit nach 2008? Was weiß man aus? Was ist mit Ratio Farm und dem ganzen Firmenkomplex?
Also Ratio Farm geht, das ganze Merkel-Imperium wurde ja dann wieder aufgeteilt. Der Sohn war dann auch noch, glaube ich, Geschäftsführer von Ratio Farm, hat das aber inzwischen, glaube ich, auch verkauft, weil der auch keine Lust mehr hatte. Aber die einzelnen Firmen, das habe ich jetzt auch nicht so im Kopf, diese einzelnen Teile des Merkel-Imperiums, wie die da zerdröselt wurden, das weiß ich jetzt wirklich nicht.
Aber Ratio Farm existiert definitiv noch und ist ja nicht
Heidelberg Zement gibt es ja auch noch und viele, viele andere Dinge. Aber so detailliert weiß ich es nicht.
Vielleicht haben sich ja auch Hedgefonds glücklich getan.
Möglich. Also es ist ja, sind viele wirtschaftliche Begriffe in diesem Stück drin. Ich bin jetzt nicht so ein Wirtschaftsexperte, aber es ist so verständlich, dass er wirklich über Hedgefonds, über Anleihen und so weiter und so fort ja versucht, das ganze Imperium zu retten. Er ist ja einfach zu starrköpfig, einen Teil abzuspalten, sondern er sagt, ich habe das alles alleine aufgebaut oder alleine aufgekauft. Und so im großen Paket will ich es auch halten. Und es wäre, das ist ja der Treppenwitz dieser Sache, am Tag nach seinem Freitod, also nach Merkels Freitod, kam ja der erlösende Anruf aus England. Die Banken hätten ihm das Geld gegeben. Aber durch diesen vermaledeiten Schneesturm, in dem er seinen Sohn am Handy nicht hat erreichen können, hat er eben keine Zukunft mehr gesehen.
Im Ernst?
Ja. Unser Theaterstück endet auch mit einem Telefonklingeln.
Eieiei. Und womöglich hätte er es auch schon früher retten können, wenn er sich von einzelnen Sparten getrennt hätte.
Und wenn er seinen Beratern mal zugehört hätte. Seiner Frau, die eine kluge und sehr, sehr belesene und engagierte Frau war, die er aber, das ist eben diese Generation Nachkrieg, nie für voll genommen hat. Der Patriarch war Patriarch in seiner Firma und zu Hause. Und die Meinung einer Frau hat er sich nicht angehört. Bezeichnet ist auch, dass die Bankbeamtin oder Bankmitarbeiterin, die ihm eigentlich goldene Brücken baut, indem sie vorschlägt, wir spalten das ab und retten so mindestens also den wichtigsten Teil, nämlich Ratio Farm, das ist auch eine Frau und der hört da auch nicht zu.
Die Stunde des Unternehmers, die ist dann zu Ende, aber im LTT lebt sie nochmal auf. Am 13., 14., 15. Dezember, am 20. Dezember auch nochmal im Dezember und dann im Januar und im Februar auch noch Teil des Abendspielplans. Das dauert 130 Minuten, inklusive Pause oder exklusive?
Da ist eine Pause drin. Also 130 Minuten hört sich massiv an, aber das sind 2 Stunden 10. Also abzüglich 20 Minuten Pause dauert das Stück 1,50 eben plus Pause, deshalb ist es 2 Stunden 10. Aber auch das sehr unterhaltsam durch diese Szenensprünge in die verschiedenen Jahre und Dekaden, sehr unterhaltsam und ein kleines Musikrätsel, wie gesagt, ist auch drin. Wann war dieser Song?
Mit viel Zeitkolorit.
Ja.